Radio 1.
Die Eastside Gallery kennen Sie wahrscheinlich alle. Die Northside Gallery möglicherweise auch am Nordbahnhof. Berlins neueste, längste und beeindruckendste Open-Air-Galerie, die steht jetzt in Oberschöneweide. Stellen Sie sich vor, eine 450 Meter lange, eigentlich stinklangweilige Lärmschutzwand an der stark befahrenen Minna-Todenhagen-Straße, direkt neben einer Kleingartenanlage. Und aus diesem grauen Beton wurde in monatelanger Arbeit die Südostgalerie. Das ist ein irre buntes Kunstwerk von unzähligen Artists. Und der Kopf hinter diesem Gigantenprojekt, der ist jetzt bei uns. Der Berliner Graffiti-Künstler Marc Marquardt. Einen ganz herzlichen Applaus bitte. In der Szene wird er bekannt als Akte One. Hier ist er. Hallo. Schön, dass du da bist. Nimm Platz. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen geschnackt. Also du bist echt noch auch ganz schön rund von dieser vielen Arbeit. Das war echt ein Kraftaufwand. 450 Meter Wand, ein halbes Jahr Arbeit und dann ja auch tausende von Autos, die da die ganze Zeit vorbei brettern. Wie bist du als Artist überhaupt auf die Idee gekommen, genau diese Wand bei der Gartenkolonie Grüne Aue in so ein Megakunstwerk zu verwandeln?
Ja, hallo erstmal. Die Idee kam Tatsache von den Kleingärtnern direkt.
Echt?
Ja, die hatten, die haben diese Schallschutzmauer dann vor der Nase gehabt und ja, da ist ein bisschen Wildgraffiti drauf passiert und die Mauer war halt super grau, so wie man es kennt, so eine super graue Mauer. Und der Matze, der da vor Ort ist, der hat das so angenommen, der hatte früher Kontakt zur Graffiti-Szene und der hat einfach gesagt, komm, ich probiere jetzt mal irgendwie jemanden ausfindig zu machen, der hier die Genehmigung erteilen kann und ich habe ein bisschen Kontakt in die Szene, ich suche mir mal jemanden, der da auch was bunt macht. Und da mussten wir aber gleich den Zahn ziehen und sagen, das, was die sich da vorgestellt haben, das müsste man bezahlen, das ist ein Job sozusagen, das kann man nicht leisten, da sind wir locker sechsstellig im Budgetpreis sozusagen. Und habe gesagt, ey, ihr müsst mir vertrauen, ich mache da was Schönes. Und jetzt haben wir da 450 Meter, über 450 Meter, schön bunt.
Ja, und vor allen Dingen also auch nicht irgendwie nur bunt, divers, sondern einfach auch künstlerisch sagenhaft eindrucksvoll. Das Ganze ist also auch in einem Buchprojekt dokumentiert, über das wir gleich auch noch sprechen werden. Aber klar, wenn man das jetzt erstmal so hört, ist das verblüffend, dass da die Initiative aus einer Kleingartenanlage oder von den Kleingärtnern kommt. Solche Kategorien wie legal, illegal, Kunst, Vandalismus. Sind das dieser Tage überhaupt noch relevante Kategorien?
Ja, auf jeden Fall. Also
irre, dass
die Graffiti-Szene ist auch riesig gewachsen. Also die ist auch extrem gesplittet. Also es gibt da ganz verschiedene Stile, ganz verschiedene Richtungen. Es gibt wirklich noch die absoluten Rebellen, die Hauptsache irgendwie auffällig, also das ist wie in der Kunstwelt auch. Mhm. Also es hat sich sehr breit geformt. Es gibt das Ästhetische, es gibt aber auch das Rebellische.
Und von dir habe ich gerade schon erfahren, also du hattest das erste Mal eine Dose in der Hand, was hast du erzählt, 91?
Ja.
Da warst du zarte 13 Jahre alt. Wo hast du angefangen?
In irgendwelchen Hinterhofgassen unter irgendwelchen Brücken.
Ja.
So wirklich die ersten Versuche. Und das hat auch ziemlich lange gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, was ich da mache, dass es da eine Szene gibt überhaupt. Weil das kam aus einem eigenen Impuls her. Ich wollte einfach mitteilen, dass ich da bin. Ich hatte in der Kindheit so Irrungen und Wirrungen, dass ich mich nicht gesehen fühlte.
Mhm.
Und aus diesem Impuls her wollte ich meinen Namen einfach irgendwo hinterlassen. Und daraus ist dann immer mehr geworden, immer mehr. Ich wurde mit null Talent geboren und bin eigentlich der Beweis, dass wenn man dranbleibt und hart an etwas arbeitet und Liebe für eine Sache entwickelt, da was Wunderschönes bei rauskommen kann.
Ich finde, das ist ein Moment für einen kleinen Szenenapplaus. Jetzt war dieses ganze Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, als so eine einmalige Aktion gedacht. Und dann wurde das zu einem riesengroßen Dialog mit Künstlern aus der Schweiz. Da sind Leute aus Dresden dabei, aus Hannover, natürlich viele Berliner. Wie organisiert man so einen ja wahrscheinlich auch sehr, sehr wilden, kreativen Haufen? Also das war wahrscheinlich auch eine Menge Arbeit. Gab es da nicht auch Momente, wo du dachtest, ich schmeiß die Dose gleich weg?
Ständig. Also in der Graffiti-Szene ist man super verankert, super netz, man ist super vernetzt, das ist gang und gäbe, Austausch ist gang und gäbe. Das Netzwerk war da von den Leuten, die dazu zu überreden für Umme und ey komm, mach mal, vertrau mir, wir machen hier was Cooles, so ich versuche ein Buch draus zu machen und hier und da spielte viel. Wir hatten auch 7 bis 8 Absagen während des Projektes, wo wieder Nachschub ran musste an Künstlern, damit mein Konzept, meine Vision, die ich irgendwie so halbschwammig im Kopf hatte, auch Wirklichkeit oder Form annimmt. Ja, es war Chaos. Also es ist gewachsen, das Projekt ist in sich gewachsen. Es war jetzt nicht ein Blueprint, der vorher fertig war und dann gemacht wurde, sondern es war eine Gefühlssache. Und dadurch, dass ich sozusagen erstmalig über so ein großes Projekt wirklich die Hand hatte und mit niemandem mich abstimmen musste, hatte natürlich ein super Team noch hinter mir mit dem Kren, der mein Backup war, mit dem ich auch zusammen Kunst mache, der wirklich viel unterstützt hat und auch viel mitgemalt hat noch. Der Matze hat noch sehr viel mitgeholfen, der hat nicht nur die Wand geklärt, der hat uns auch beim Reinigen geholfen. Also es musste vorher erstmal komplett gekerchert werden, diese Wand, bevor die überhaupt gestrichen werden konnte. Mhm. Und der Frankie, der das alles videotechnisch auch und fototechnisch mit begleitet hat, damit sowas hier rauskam. In dem Buch gibt es auch noch 16 Making-of-Videos zum Beispiel zu den Wänden und alles sowas. Also es sollte eine richtig große, runde Sache werden.
Und wenn wir nochmal ganz kurz über Zahlen sprechen, also 450 Meter Länge, das ist echt eine Menge. Kannst du ungefähr überschlagen, wie viele Artists da jetzt am Ende beteiligt waren?
Also insgesamt waren wir inklusive mir 24 Künstler und es gibt eine Hauptwand in der Mitte, da sind 15 Gastkünstler richtig gefeatured. Das sind dann Leute, die eher figürlich malen, das bildet das Hauptkonzept. Und links und rechts sind nochmal Wandstücke, wo Leute aus dem Kiez, aus der Hood gefeatured sind, die auch wirklich noch auf der Straße und so aktiv sind, die einfach auch aus dem Netzwerk, aus dem Kiez kommen sozusagen und die den Rahmen für dieses Hauptprojekt bilden sozusagen.
Und du selbst kommst auch wenigstens so halbwegs aus dieser Gegend, also Südosten Berlins, ja. Das ist genau auch die Gegend, wo du aufgewachsen bist. Mich interessiert noch diese Zusammenarbeit mit den Laubenpiepern, also als ihr dann da auch gearbeitet habt, die gucken natürlich jetzt statt auf grauen Beton auf diese leuchtende Streetart, aber wie waren so die Begegnungen? Also haben da vielleicht dann doch auch schon mal Leute gemeckert, weil es die ganze Zeit nach Lack stank, oder haben die euch am Ende Kartoffelsalat gebracht, oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau so, bloß das mit dem Meckern hat sich extrem zurückgehalten. Es waren insgesamt 3 Leute, die gemeckert haben. Und 2 davon sind voll die Fans jetzt im Nachhinein. Die haben am Anfang gemeckert. Die dann auch gesagt haben, es wurde jetzt gerade hier so schön gestrichen, jetzt schmiert ihr das wieder zu. Und dann gesagt, ja, wir haben das gestrichen. Ach so, und wo kommt denn das Geld her? Nee, es gibt kein Geld, so, das machen wir selber. Ich hatte auch wirklich Befürchtungen am Anfang. Man denkt ja immer so, Kleinkärtner und so, die gucken ja gleich links über den Zaun, welcher Grashalm da zu hoch wächst oder so. Aber absolutes Gegenteil, absolut familiär da. Die Leute sind zusammengewachsen. Im Endeffekt ist es ein riesen Sozialraumprojekt geworden. Weil wirklich Anwohner und auch Nachbarn, die dann 10 Parzellen weiter sind, die sich noch nicht kannten, die jetzt durch diese Aktion dort vor Ort halt zusammengerückt sind, weil die immer stehen geblieben sind, gequatscht. Also es war, die vermissen uns da auch. Also es war wirklich, wir saßen da, also ich alleine war 100 Tage an dieser Wand am Machen so und wir saßen da von morgens bis abends immer aufgebaut und die kamen immer vorbei, die Anwohner und so, die haben auch schon gesagt, vermissen uns, wir vermissen das ein bisschen. Also es war viel mehr als jetzt nur eine Wand bunt malen. So.
Und Akte One ist nach wie vor bei uns, bürgerlicher Name. Ja, du sagst gerade irgendwie, Marc, mit deinem bürgerlichen Namen fängst du eigentlich gar nichts an und eigentlich bist du seit 30 Jahren Akte One. Ja. Sehr süß. Du hast auch gerade schon sehr eindrucksvoll, finde ich, geschildert, dieses Projekt als so eins, wo es wirklich viel um Freundschaft geht, wo sich auch so ein Dialog aufgebaut hat zwischen diesen Laubenpiepern und euch. Graffiti war ja in seinen Ursprüngen extrem, auch immer kompetitiv, eben oft illegal. Es ging viel, also geht bis heute eben viel auch ums Ego, ums Taggen. Wenn da jetzt diese tolle 450 Meter lange Wand entstanden ist, inwieweit muss man eigentlich Angst haben, dass da jetzt Leute kommen und auch mal sprühen oder drüber sprühen? Oder was gibt's denn da für einen Ehrenkodex?
Es gibt noch, also der Ehrenkodex war in den 90ern stärker. Es ist jetzt durch Internet und alles, durch Social Media und so, durch die Schnelllebigkeit ist alles ein bisschen verroht. Aber es gibt noch so gewisse Kodexe. Meine Gruppe, meine Gang, meine Familie sozusagen, die kommt auch aus der Gegend, die kennt jeder, die respektiert jeder in dieser Gegend. Die Wand ist jetzt auch nicht an der Hauptstraße direkt. Du meintest vorhin auch mit dem Lärm und so. Wir waren Gott sei Dank der anderen Seite, waren durch die Wand ein bisschen Lärm geschützt, aber macht trotzdem ganz schön Gaga, wenn da die ganze Zeit die Autos fahren, ein bisschen kommt er doch durch. Es sollte stehen bleiben. Dadurch, dass wir auch sehr authentische Artworks rangemacht haben, wäre jetzt da wirklich ohne Graffiti-Schriftzüge was dran, dann ist der Respekt wieder ein anderer. Aber dadurch, dass wir wirklich das pure Graffiti da auch mit dabei haben im Mix, deswegen hieß das Projekt auch In The Mix, mit den figürlichen Sachen, das wird dann schon von der Szene sehr respektiert, gerade auf dem Niveau, auf das dass das auch stattfindet. Und wie gesagt, wir sind da bestens vernetzt. Und es ist in unserem Kiez, in unserer Hood, also die Gefahr, dass da überhaupt was passiert ist, bei unter 0,5%.
Jetzt hast du gerade schon angedeutet, das Ganze ist im Grunde ohne irgendein fettes externes Budget auf die Beine gestellt worden. Ihr habt da, ich glaube, über 2000 Arbeitsstunden rein investiert. Hast du den Eindruck, dass Urban Art Graffiti in einer Stadt wie Berlin vielleicht doch mehr und mehr auch doch von der offiziellen Kulturpolitik anerkannt werden, sich da doch so eine Art Unterstützung mehr und mehr abzeichnet?
Also ich bin seit Jahren unterwegs gewesen, saß beim Senat am runden Tisch, war aktiv in der Graffiti-Lobby in Berlin. Die kümmern sich um legale Wände, dass Berlin mehr legale Wände bekommt, weil das absolut abgenommen hat in den Jahren. Und ich habe die Hoffnung aufgegeben. Also ich war auch viel, ich war als Sozialarbeiter tätig, als Streetworker. Ich mache das alles nicht mehr, weil das... Es war immer ein kurzes Auf und dann wirst du fallen gelassen. So. Also es gibt keine Nachhaltigkeit. Und gerade in dem Bereich Urban Art, ich bin viel im französischen Raum unterwegs, da ticken die komplett anders, auch was den Kunstmarkt angeht. Und ich mache selber Kunst, verkaufe Kunst in Galerien, Messen, wie auch immer. Und bin deshalb da unterwegs und da ist die Akzeptanz eine komplett andere. So. Und es hat sich gebessert, die Jahre. Ich will es jetzt nicht schlecht reden. So. Aber ich habe keine Kraft mehr, da weiter gegen Windmühlen zu kämpfen und habe deshalb gesagt, ich ziehe das alleine durch. Ich brauche nur die Genehmigung. Wir haben einen starken Partner, der die Hälfte der Dosen gesponsert hat, Molotow, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten. Ich habe an Baumärkte bin ich rangetreten, an Malerläden, alle da in der Gegend. Keiner wollte das unterstützen. Dann sind wir wirklich über Umwege, über 3-4 Ecken noch auf einen Malermeister getroffen, der meinte, er hat noch ein paar Restfarben von richtig guter Fassadenfarbe von einem Job. Und dann hat sich noch irgendwie ergeben, dass da noch ein paar Farben dazu kamen, weil so ein Wandfarbeeimer, den wir da jetzt benutzt haben, dass es richtig geschützt ist, kostet auch locker 250 Euro. Und da ist auch einiges draufgegangen. Also wie gesagt, das ist, und die Künstler haben selber auch noch mal Dosen mitgebracht und den Rest haben wir draufgezahlt. So. Mhm.
Wenn du jetzt vielleicht noch mal so ein paar Service-Tipps für Menschen parat hast, die am Wochenende vielleicht nach Schöneweide radeln und diese 450 Meter anschauen wollen, es gibt einerseits ein Buch, natürlich. Es gibt auch ein YouTube-Video, wo ganz schön dokumentiert ist, was man da sehen kann. Aber für alle, die vielleicht wirklich hinfahren, gibt es ein bestimmtes Segment auf der Wand, wo es sich wirklich lohnt, nochmal gesondert stehen zu bleiben und genauer hinzuschauen?
Ich werde oft gefragt, was ist dein liebstes Bild, wenn wir Fotos davor machen oder sonstiges. Ich kann es nicht sagen. Ich finde alles gut. Ich würde nichts stehen lassen, was nicht über eine gewisse Grenze hinübergeht. Es gibt ein sehr provokantes Bild, was da ist. Da ist mein Porträt, ein Porträt von mir abgebildet, von Demut. Und das ist außenrum sehr grau. Eigentlich das, was man so als Schmiererei betitelt. Aber da steckt sehr viel Kontext drin in diesem Bild. Das jetzt hier zu erklären würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber kann man mal hinterblicken. Im Buch ist es noch mal ein bisschen erklärt. Und es gibt nicht nur das eine Video, es gibt auch noch 16 weitere Making-of-Videos zu den Hauptwänden, die man aber erstmal nur im Buch über QR-Codes abrufen kann.
Wie kommt man an dieses tolle Buch? Wir haben das hier gerade im Publikum schon rumgehen lassen. Das musst du noch mal schildern. Das ist gar nicht so einfach.
Genau, das ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Urban Nation Museum und mir. Und es gibt es teilweise entweder bei mir auf aktobonn.de, auf meiner Website kann man das direkt bei mir bestellen. Wenn man da Autogrammwünsche hat, kann man einfach mit reinschreiben. Oder man kann das im Urban Nation Museum auch über den Verlag sozusagen dort oder übers Museum kriegt man es auch. Genau.
So wie du das gerade schilderst, ich könnte mir vorstellen, es macht aber auch total Sinn, dass du da sowas wie so Führung machst, oder? Ist sowas mal angedacht?
Hatten wir schon. Und jetzt kamen nochmal Nachfragen. Wenn sich da genug Gruppenleute zusammenfinden, kann man darüber sprechen. Mich kann man jederzeit anschreiben über meine Website oder über Social Media. Ich bin da offen. Können wir machen. Ich biete das jetzt nicht so grundlegend an, weil es ist jetzt kein Geschäftsmodell und sonstiges. Aber ich erkläre natürlich gerne die Sachen, die wir da machen. Ziel dessen war es auch, Graffiti den Leuten näher zu bringen und einen Step für die Anerkennung und fürs Verständnis dieser Kunstform zu fördern sozusagen. Und insofern bin ich da auch bereit, aber da ja, das lohnt sich jetzt nicht immer für 3-4 Leute so.
Ja, kann man vielleicht bei dir privat, bilateral.
Das kann man gerne machen.
Nachfragen. Berlins längste Open-Air-Galerie ist eröffnet. Schnappen Sie sich am Wochenende Ihr Fahrrad, fahren Sie nach Oberschöneweide. Die Südostgalerie erstreckt sich auf unglaublichen 450 Metern an der Lärmschutzwand der Minna-Totenhagen-Straße, direkt neben der Kleingartenanlage. Kostet keinen Eintritt, ist rund um die Uhr geöffnet, ja. Und das passende Buch dazu gibt es auch. Ganz herzlichen Dank. Akte One.
Ja, danke euch.
Merci.